Mir auch einen gesegneten Morgen. Schlagt mit mir Matthäus 16 auf. Matthäus 16, Matthäus Evangelium, Kapitel 16. Ich möchte eine weitere Stelle in diesem Kapitel betrachten. Wir erinnern uns vielleicht, dass wir das letzte Mal eigentlich über eine Stelle sprachen, also ab Vers 24, wo es heißt, wenn mir jemand nachfolgt, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ursprünglich wollte ich nochmal auf diesen Vers eingehen. Das werde ich aber jetzt aufs nächste Mal verschieben, weil einfach zeitlich und auch von der Vorbereitung her ich das nicht ganz geschafft habe zu verbinden. Was ich aber heute mit euch anschauen möchte, ist ab Vers 13, eine Stelle etwas zurück. Und in dieser Reihe möchte ich besonders beleuchten oder ausarbeiten, möchte euch dazu einladen, sich Gedanken zu machen, was eigentlich das Reich Gottes ist. Was uns der Evangelist, was uns Jesus, was uns seine Apostel im Reich Gottes lehren. Das ist vielleicht für manche von uns, sogar für mich ehrlich gesagt, irgendwie so ein alter Begriff, das Reich Gottes. Wir wollen das fühlen, wollen verstehen, was für ein Reich, was für eine Qualität, was für Eigenschaften das Reich Jesu hat. Er hat ja gesagt, es fing schon an, als er da war. Und was hat es heute für eine Bedeutung? Genau, so mit diesem Schwerpunkt möchte aber trotzdem dem Text treu sein, möchte auch auslegen, worum es zentral geht. Ja. Lass uns erstmal lesen, Matthäus 16, Vers 13 bis 20. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia und einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist Messias. Vielleicht in euren Übersetzungen heißt es Christus oder der Gesalbte. Du bist Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit. Vielleicht in euren Übersetzungen heißt es hier, denn nicht Fleisch und Blut, ja? Also nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemandem zu sagen, dass er der Messias sei. Lieber Herr, ich möchte dir auch nochmal vorbringen, meine eigenen Ängste. Ich möchte dir vorbringen, aber auch das wundervolle Wort, das Zeugnis, das wir hier lesen, dass du uns verständlich machst, Herr, klug machst, dass du uns Kraft gibst, dass du uns löst, Herr, und dass wir als Gemeinde dazu befähigt werden, zum einen den Segen zu erkennen, den wir empfangen, zum anderen aber auch der Pflicht und der Aufgabe, vor die du deine Gemeinde anvertraust, Herr, treu zu sein. Fähig zu sein in deinem Reich, Herr, im Bau deines Reiches. So möchte ich dich bitten für meine Geschwister, für unsere Gäste. Bitte, Herr, segne uns. Amen.
Amen.
Was Petrus hier zu Jesus als Antwort gibt, ist wohl eines der elementarsten Zeichen eines Gläubigen. Oder vielleicht sogar die allerwichtigste Erkenntnis, die ein jeder von uns haben könnte, zu der uns der Heilige Geist führt, wenn wir errettet sind. Ich kann mich erinnern, wie zu Anfang meines Glaubens, das hat sehr schlicht angefangen, ich habe eigentlich fast gar nichts verstanden gehabt zu Anfang, wie zu Anfang meines Glaubens ich mehr und mehr von Jesus las und Bibelverse kennenlernte, und es hat mich erstaunt, was das für ein Mensch war, was das, dass er Gott sei, dass er für meine Schuld gestorben war. Wo ich vorher dachte, ich muss ja ein gerechter Mensch sein. Ich muss mir das verdienen irgendwie vor Gott. Staunte ich über die Verse. Er hat für meine Schulden gesühnt. Mit der Zeit wurde es mir immer deutlicher, wie wichtig, wie einzigartig die Stellung Jesu für uns eigentlich ist, das Gläubige. Er hat meine Schuld auf sich genommen. Er hat mich befreit. Er hat mir eine gewisse Freiheit gegeben, die ich vorher, wo ich noch so jung war, ich weiß genau, dass ich wie ein Gefangener war. Er gab mir Freude. Und indem ich mich also von seinem Willen erfuhr und auch mehr und mehr verstand, habe ich auch eine gewisse Orientierung bekommen für mein Leben. In dieser Stelle geht es aber um noch mehr. Auf das Bekenntnis von Petrus spricht Jesus sowohl Petrus als auch der gesamten Gemeinde eine Verheißung oder ein Versprechen zu. Und in diesem Versprechen, mit diesem Versprechen gehen auch für uns Aufgaben einher. Wir sollen begreifen, was für eine Vorrechnung, was für ein, also wie der Herr und wie Gott eigentlich wirkt an uns Gläubigen, wie er sie zu der Gemeinde hinzufügt, was dazu notwendig ist. Und wir sollen zum Beispiel die Ermahnung auch verwalten. Darauf gehen wir noch ein. Ich teile das in drei Stichpunkte grob ein. Das Bekenntnis von Petrus. Zweitens Gottes Wirken in dem Bau seines Reiches. Also wie wirkt er oder dass er überhaupt wirkt. Und drittens unsere Aufgabe im Bau dieses Reiches. Das Bekenntnis von Petrus: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Worum geht es in diesem Bekenntnis? Was will Petrus hier sagen? Du bist Christus. Das Wort Christus oder Messias bedeutet wörtlich, wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, der Gesalbte. Um es nochmal zusammenzufassen: Der Gesalbte, also gesalbt wurden viele im Alten Testament. Vor allem sehen wir das bei den Königen, aber wir sehen das auch bei Propheten und bei Priestern. Also sind Menschen, die erwählt wurden mit einer göttlichen Bevollmächtigung für einen Dienst an ihrem Volk oder für ihr Volk oder vor Gott. Wenn es aber heißt, der Christus, der Gesalbte, wie Petrus das hier sagt, dann will Petrus hier ausdrücken, dass Jesus über all dem, was er bisher kannte, steht. Über all den Gesalbten. Er ist der Gesalbte. Das heißt, so eine Art, in ihm ist die Erfüllung all dessen, was vielleicht zum einen Gott für sein Volk will, also diese Berufung, diese Erwählung zu einem Dienst, aber auch die Erfüllung oder der Höhepunkt, oder er ist der, auf den man hoffen darf. Er ist der Gesalbte. Der Gesalbte, dass er all das erfüllt, was Gott seinem Volk versprochen hat. In ihm sollen sich all die Dinge erfüllen. Auch dieses Thema haben wir schon, denke ich, vielfach gehört. Er ist der wahre König. Gott wird nun durch ihn, durch Jesus, über sein Volk regieren. Das erkennt Petrus. Vielleicht denkt er aber auch schon an Priester, weil zumindest wird das Petrus später klar. Jesus vertritt das Volk vor Gott. Er versöhnt es mit ihm. Diese Rolle von Jesus wird vor allem deutlich in seinem Kreuzestod, in seinem Sühneopfer. Auch heute haben wir daran gedacht. Er gab sein Leben für uns. Wir lesen davon in Hebräer 3, Hebräer 9 bis 10, Kapitel 9, 10. Und Jesus ist der Prophet. Er ist, so beschreibt es Johannes im Johannesevangelium, das fleischgewordene Wort, wie wir in Kapitel 1, Vers 14 lesen. Er hat uns den Ratschluss, den Willen Gottes, zu seiner Erlösung, zu unserer Erlösung, vollkommen in Jesus offenbart. Alles, was wir brauchen, um erlöst zu werden, alles, was wir brauchen, um zu seinem Reich zu gehören, macht uns Jesus, also haben wir in Jesus. Und Petrus bekennt das: Du bist Christus. Es ist auch eine persönliche Antwort hier. Das Zweite, was Petrus sagt, der Sohn des lebendigen Gottes. Mit diesem lebendigen Gottes und der Sohn ist hier nicht eine schlichte Schöpfer- und Schöpfung-Beziehung gemeint. Das ist manchmal so gemeint. Das Volk Gottes ist zum Beispiel als Schöpfung, also Israel wird als Sohn bezeichnet, wobei das prophetisch fast auch auf Jesus zu deuten ist. Wir sehen, dass Könige als Sohn Gottes bezeichnet wurden im Psalm. Doch hier in dem Kontext, und ich beziehe mich hier darauf, zum einen, vor allem darauf, was für ein Zeugnis Matthäus in seinem Evangelium hier schreibt. Wenn er sagt, Petrus sagte, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, und dann in einige Verse weiter, in Vers 17 heißt es, nicht Fleisch und Blut haben es dir offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also da geht es nicht nur darum, dass er ein schlichter Mensch ist, in diesem Kontext. Das ist sehr, sehr deutlich. Hier geht es, er will sagen, wer du bist, du bist nur der Stellvertreter Gottes hier zu uns. In dir sehen wir den Vater. Wir erkennen dich, wie wir dich bisher nicht gekannt haben. Es ist seine Identität, diese Sohnschaft des Gottes. Es ist nicht nur so eine Art als Schöpfung. Es ist ein göttliches Wesen. Seine Macht, seine Rede, seine Taten, seine Autorität. All das fasst Petrus zusammen und sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. So etwas haben wir noch nie gesehen. Wohin sollten wir gehen? Sagt Johannes 6 zum Beispiel, sagt Petrus auch, wohin sollten wir so gehen? Du hast Wort des lebendigen Lebens. Er ist verknüpft mit Gott. Normalerweise hat Gott die Worte des Lebens. Ne? Und da gibt ihm das Zeugnis, du hast Wort des lebendigen Lebens. Diese Titel bekennt Jesu wahre und ewige Göttlichkeit. Er ist nicht nur ein von Gott erwählter Mensch oder ein Adoptivsohn oder der erste unter vielen Söhnen. Er ist der Sohn. Das Bekenntnis von sagt, er ist Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Die Gläubigen 300 Jahre später haben das aufgeschrieben. Er teilt die göttliche Natur. der Zusatz des lebendigen Gottes will Petrus, also mit diesem Zusatz des lebendigen Gottes will Petrus wohl auch ausdrücken, dass Gott, also dieses, er lebt, er wirkt. Gott ist souverän, er herrscht. Und das bekennt auch Petrus, dass Gott durch ihn in seinem Leben wirkt. Das ist sein persönliches Bekenntnis auch von Petrus. Gott ist das Gegenteil von einem toten Götzen. Und Jesus ist die Verbindung zu diesem lebendigen Gott. In Gott ruht Jesu Autorität und Macht. Was Jesus sagt und tut, hat einen göttlichen Ursprung. Schlagt doch mit mir bitte Kolosser 1, Vers 15 bis 20 auf. Kolosser 1. Paulus schreibt da, auch ein Apostel, der später kam: Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allen anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt des Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz haben, einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf Erde und alles, was im Himmel ist. Wir wollen als Gemeinde daraus auch lernen und uns das auch mitnehmen, uns daran zu erfreuen, wer unser Herr ist. Das soll unser elementarstes Bekenntnis sein. Das soll unsere Hoffnung sein. Wir wollen über den Herrn, über unseren Christus, also wir wollen ihn bezeugen, wir wollen uns über ihn freuen. Du bist Christus. Was für ein Vorrecht haben wir, das zu erkennen. Und Jesus, im zweiten Punkt, Jesus antwortet Petrus: Glücklich bist du zu preisen. Simon, das ist noch der Name, wie er eigentlich, sein Name eigentlich, also später wird er Petrus genannt, aufgrund dessen, wie Jesus ihn auch benannte. Aber Simon, der Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit, oder nicht Blut, und Fleisch und Blut, hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir, jetzt, du bist Fels, also Petrus und Fels ist, wird zu Fels übersetzt. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht, vielleicht neue Übersetzung, die Tore des Totenreichs, ne? So, mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Wir wollen hier in diesen Versen 17 und 18 erkennen, dass was Jesus hier sagt, ist eigentlich wunderbar. Also nicht wirklich verständlich. Jesus, das, was Petrus sagt, kommt doch von ihm. Aber Jesus sagt, und er betont, dass das Bekenntnis von Petrus keiner menschlichen Einsicht oder Schlussfolgerung folgt, sondern eigentlich etwas ist, was vom Vater kommt. Nein, das kommt nicht von dir, Petrus. Es kommt von Gott und er hat es dir, diese Einsicht gegeben. Eine Offenbarung, die vom Himmel ist. Es ist ein Geheimnis für uns, wie Gott wirklich wirkt. Und über all dem, was uns geschieht und auch in der Welt geschieht, ist manchmal, es ist für uns nicht möglich, Gottes Wege wirklich gänzlich zu verstehen. Seine Absichten, sein Ratschluss, in dem Detail zu erkennen. Doch hier sehen wir, dass während viele Menschen Jesus als einen Wundertäter, als einen Propheten, was ja auch schon gut ist, ne? Die Menschen wurden gesättigt in Johannes Evangelium und wollten ihn zum König krönen oder erheben. Doch sie haben nicht erkannt, worum es geht. Sie haben Jesus nicht wirklich erkannt. Aber seine Jünger sagen, wohin sollten wir gehen? Petrus sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Im modernen Verständnis, vielleicht auch gar nicht so modern, vielleicht war es schon immer da, das Verständnis über den Menschen ist oft von der Freiheit und Souveränität des Menschen, also dieses Verständnis von dieser Freiheit und Souveränität, oftmals größer als Gottes Wirken. Oder zumindest sagt man, ja, Gott ist souverän, aber hier wird eine große Freiheit dem Menschen gegeben. Ich denke, dass sich in vielerlei Weise dieses Denken auch in christliche Köpfe einschleicht, immer wieder. Ich hörte oft diese Meinung, dass zuerst es darum geht, dass Menschen eine Entscheidung treffen, dass sie die Tür aufmachen für Gott müssen und ihn einladen müssen und dass erst dann Gott wirkt. Und sicher gibt es Verse, die vielleicht in diese Richtung schlagen. Natürlich müssen wir umkehren. Wir sollen auf sein Wort hören. Wir sollen uns demütigen. Wir müssen das. Doch was wir hier Wunderbares lesen, ist, dass noch ehe wir das könnten, wirkt er schon. Diese Erkenntnis von Petrus, oder nicht von Petrus, Petrus Erkenntnis, die von Gott gegeben ist, sie ist das, die dazu führt, also, dass Petrus hier ein Zeugnis gibt über Jesus. Die Wahrheit ist, dass Gott in uns wirkt, viel eher wir ihn erkennen. Noch ehe ich ihn kannte und erst später verstand ich, dass er schon in meinem Leben wirkte. Wirkte er schon. Die wahre Erkenntnis über unseren Herrn Jesus ist ein Geschenk Gottes und kommt von Gott. Und wisst ihr, es soll uns nicht erschrecken vor Gott. Vielmehr sollten wir uns freuen, dass er sich über uns erbarmt und uns Erkenntnis gegeben hat. Über sein Wirken. Und es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass Gott auf diese Weise auch sein Reich baut. Ja, Jesus hat gepredigt und seine Schafe hörten es. Und sie erkannten das Rufen Gottes. Und glücklich zu nennen seid ihr, wenn ihr Jesus als Retter und Gott erkennt. Ihr seid gesegnet, wenn ihr es erkannt habt, dass Jesus der Retter ist. Dass er sein Blut für euch vergossen hat. Für die Sünden vergossen hat. Und dass, wenn ihr erkannt, dass er ruft, wenn ihr erkannt habt, dass er ruft, wenn ihr erkannt habt, dass wenn ihr eure Schuld bekennt, dass er sie vergeben möchte, das ist nicht selbstverständlich. Gesundheit. Wenn ihr das erkennt, erkennt ihr auch, welche große Liebe er für euch hat. Und diese Zusage Jesu, dass er eine Gemeinde bauen wird, in Vers 18 sehen wir, sie ist verknüpft mit dem Bekenntnis des Petrus. Der wahre Unterbau und Fels ist der Glaube, dass Jesus der Christus und der Sohn des lebendigen Gottes ist. Also wir werden gleich nochmal über Petrus als Fels oder als Fundament sprechen. Aber der wahre Unterbau, nochmal darunter, ist eigentlich das, was Petrus jetzt ausmacht, seine Identität. Er sagt, du bist Christus, ich beuge mich vor dir, du bist Gott. Dieser Glaube an Jesus, an den lebendigen Sohn Gottes, das ist das, was Petrus jetzt bestimmt. Und darauf will Jesus seine Gemeinde bauen. Er sagt, ich möchte darauf, das ist das. Ich möchte darauf meine Gemeinde bauen, mein Reich. Und weiter gibt Jesus die Zusage Petrus und auch den Jüngern. Wir wissen, dass die Jünger dabei standen, also zumindest in Parallelstellen und auch hier am Anfang des Textes wird es deutlich, für wen halten mich, also sagt er die Jünger, für wen halten mich die Leute? Er sagt es allen, dass diese Gemeinde, die er baut, den Sieg über den Tod und das Böse tragen wird. Also zum einen, Jesus, Gott ist der Anfänger des Wirkens und zum zweiten, sie wird überwinden. Ja? Und deswegen, wir brauchen uns nicht zu wundern, dass Paulus später schreibt, in Philippa war das, ne? Wo er sagt, Gott ist der Anfänger und Vollender eures Glaubens. Das ist eine Parallele zum Wirken Gottes. Paulus hat es nur später erkannt, aber wir sehen das hier. Das ist Jesu Zusage. Er hat angefangen und er wird es auch vollenden. Oder in Johannes, keines meiner Schafe geht verloren. Das Volk Gottes, du, der Bau des Reiches Gottes, auch du, kleine Gemeinde, und wir sind klein. Für uns gilt diese Zusage. Hier können wir lernen, dass weder Krankheit noch Sünde unseren Glauben erschüttern wird. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Lass uns stattdessen hoffen und glauben. Vertrauen auf unseren Herrn. Ich komme zum letzten Punkt, zum wichtigsten aus dieser Perspektive, die ich für diese Predigtreihe gewählt habe. Aber es ist nicht der wichtigste. Der wichtigste Punkt war eigentlich das Bekenntnis, unser Glaube. Unsere gottgegebene Erkenntnis von Jesus. Dritter Punkt, unsere Aufgabe in diesem Reich Gottes. Jesus sagt zu Petrus, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Fels, oder du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich wird, mit seiner ganzen Macht, wird nicht stärker sein als sie. Das ist ein Wortspiel, was wir hier sehen, natürlich, du bist Fels und auf diesem Felsen. Das ist Wortspiel. Es macht eigentlich deutlich, warum Jesus ihm diesen Namen geben möchte. Es geht mit seiner Rolle, mit seiner Befähigung, mit seiner Erwählung sozusagen für seinen Dienst einher. Fels, Jesus meint hier aber nicht, dass Petrus allein der Unterbau, dass Petrus allein das Fundament, der Fels ist, auf dem die Gemeinde gebaut wird. So als ob Petrus praktisch das alleine halte. Die Reformatoren zum Beispiel mussten zu einem bestimmten Zeitpunkt das ablehnen, diese Auslegung. Dass Jesus die Kirche allein auf die Person des Petrus gründete und dass dieses Amt an eben von Petrus Nachfolger, zum Beispiel an die Päpste, übertragen wird. Wie verstehen wir denn also diese Stelle? Du bist der Fels. Zum einen verstehen wir hier in Matthäus 16, dass Petrus hier als eine Art am Anfang dieses Reiches Gottes, wie er gebaut wird, als Stellvertreter für seine Jünger spricht. Wir sehen seine Rolle in der Jüngerschaft immer wieder, dass er diese Rolle übernahm. Er war Stellvertreter für seine Jünger und er ist letztlich auch mit den Aposteln samt Stellvertreter für die Gemeinde später. Für alle Gläubigen. Jesus begründet den Bau auf dem Fels nicht aufgrund der Eigenschaften des Petrus, sondern aufgrund der Gabe von Gott und aufgrund der Erkenntnis, die Petrus hat. Das macht ihn zum Felsen, diese Erkenntnis, sein Glaube. Das wiederum wird aber auch an seine Nachfolger überliefert, dieser Glaube. Petrus selbst schreibt in 1. Petrus, und da haben wir einige Überschneidungen mit letzter Predigt von vor zwei Wochen. Da gehen wir auch nochmal kurz drauf ein. 1. Petrus 2, Vers 4 bis 8, schreibt er später. kommt zu ihm, sagt er. Also er sagt nicht, vertraut auf mich. Peter sagt, kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein. Also Stein ist wieder hier Eckstein oder Stein. Wir hatten das vor 2 Wochen schon auch nachgedacht. Das ist der Fundament, der Stein, an dem sich der ganze Bau richtet. Er ist nicht nur eins oder ein anderer Stein, sondern er ist, ohne ihn gibt es keinen Bau. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einem heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich werde für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein vom unschätzbaren Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird von dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steines zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen. Ein Fels, an dem sich zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Petrus und trotz der Autorität, die ihm Gott, also Jesus eigentlich zusagte, beruft sich hier nicht auf seine Autorität als Apostel. Vielmehr ruft er die Gemeinde hier auf Jesus zu schauen. Er ist der Eckstein. Er ist der lebendige Stein. Wir hatten in Epheser auch diese Verse betrachtet. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, so heißt es da, Vers 20, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus. Und dann auch noch dieser Vers 21. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Also die Rolle von Christus dort wird auch sehr deutlich. Das attestieren alle Apostel. Die Briefe sind deutlich darin. Die Evangelisten bezeugen das immer wieder. Wenn Jesus also sagt, dass Petrus der Fels ist, auf dem er die Gemeinde erbauen möchte, dann will er Petrus klar machen, wie wichtig es ist, gemäß der Erkenntnis, die er hat, von Christus seine Gemeinde zu bauen. Oder es gibt keinen anderen Grund als Christus, also dass Jesus Christus ist und dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist, eine Gemeinde zu bauen. Das ist das, worum es geht. Menschen sollen ihn erkennen. Noch ein Vers dazu, noch eine Stelle dazu. Paulus schreibt in 1. Korinther 3, Vers 10, ich meine, wir hätten das auch gelesen, aber nochmal zur Erinnerung, weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Das ist eine sehr interessante Aussage, die Paulus hier eigentlich wagt. Will er damit sagen, dass er das Fundament der Gemeinde ist? Nein, will er nicht. Aber trotzdem ist ein weiser und kluger Bauleiter von Jesus also in die Gemeinde schon eingebaut. Und jetzt zeigt der Gemeinde auf, ich verliere mich ein bisschen in Worten,
Also Vers 11, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann hier ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus.
Also er sagt nicht gleichzeitig, dass es ein neues Fundament ist, sondern was ich hier sagen möchte, ja, er verkündigte der Gemeinde Jesus Christus als das Fundament. Und das ist praktisch das Bild für das Bauleiter, für das Fundament legen.
Und ich denke, so können wir auch das verstehen, was Jesus zu Petrus sagt. Du bist der Fels. Es ist deine Aufgabe, diese Erkenntnis als Fundament für die Gemeinde zu legen.
Und letztlich ist es genau das, was Jesus meint. Wenn er von der Rolle Petrus, des Felsens für die Gemeinde spricht und es geht nicht darum, dass wir so eine Art uns an Menschen orientieren. Ich muss vorsichtig das ausdrücken. Es gibt eine Autorität in der Gemeinde. Wir werden es uns gleich auch betrachten. Was ist diese Schlüsselrolle? Was ist, was sie bindet? Das soll gebunden sein. Was ist damit gemeint? Aber wir können es nicht nur an äußerliche Menschen binden, diese Autorität. Hier geht es darum, was die Apostel gewirkt hatten. Hier geht es darum, welchen Grund sie gelegt haben. Und an diesem Grund wird bis heute, muss sich die Gemeinde heute orientieren. Einen anderen Grund kann man nicht legen. Weiter sagt Jesus im Vers 19, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Wer einen Schlüssel hat, zum Beispiel zu meinem Haus, hat irgendwie die Autorität, in mein Haus reinzugehen. Meine Mutter, die klingelt manchmal trotzdem, damit sie uns nicht erschreckt, obwohl sie einen Schlüssel hat. Aber ihr versteht, was ich meine. Ne? Wer einen Schlüssel hat, der kann reingehen. Und er kann es auch den anderen aufschließen. Und ein wundervolles Bild, das eigentlich, soweit ich das sehe, auch im Alten Testament teilweise verwendet wurde. Bei einem Propheten habe ich es gelesen. Es öffnet. Wenn Jesus Petrus den Schlüssel anvertraut, dann meint er damit nicht nur, okay, ich lasse dich in das Reich Gottes rein, sondern er sagt, hier, das, was du jetzt verstanden hast, damit kannst du das Himmelreich für die anderen aufschließen. Das ist eigentlich, was er sagt. Das ist eine ziemlich krasse Aussage, ehrlich gesagt. Mal so, stell dir mal vor, wäre es angemessen, wenn ich euch so etwas sagen würde? Wer bin ich, dass ich das sage? Aber Jesus gibt das Bild dem Petrus. Ich gebe dir den Schlüssel. Du kannst es öffnen. Es soll seine Aufgabe werden. Und die Aufgabe seiner Mitjünger, das Zeugnis von Jesus abzugeben und Menschen zur Umkehr aufzurufen, Menschen zum Kreuz zu rufen, Jesus zu rufen, also Menschen zu rufen dazu, dass sie sich selbst verleugnen, sich selbst sterben, Jesus nachfolgen. Es soll ihre Aufgabe sein, wenn sie die Früchte sehen, wenn sie Glauben sehen, ihnen Vergebung zuzusagen und Jesu Verheißungen klarzumachen. Ja, wir lesen, wer seine Schuld bekennt, dem wird sie vergeben. Das ist keine leichtfertige Aussage. Das ist etwas, was Jesus hier ihnen zusagt. Tut es, sagt ihnen zu, dass sie glauben, vertraut. Auch hier ist es nicht unbedingt an die Person Petrus gebunden. Was hier Jesus sagt, ist im gleichen Umfang gemeint. Es ist der Gemeinde anvertraut und eben dem Ursprung, den Aposteln. Wir lesen weiter, wenn wir einige Kapitel, zwei Kapitel überspringen, Matthäus 18, da wird es etwas deutlicher,
was damit auch gemeint ist vielleicht. Matthäus 18, Vers 15 bis 18, da heißt es, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bringt die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein Gottloser sein. Wie ein Heide oder ein Zollernehmer. Ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Wir neigen, oder ich vielleicht persönlich, neigen dazu, heute zu sagen, naja, wir können ja nicht Menschen richten. Das stimmt, wir sollen die Menschen nicht leichtsinnig richten. Es steht uns nicht zu, in ihr Herz zu schauen. Worum es hier geht, ist offensichtlich eine offensichtliche Sünde, die von mehreren erkannt wird. Zwei oder drei, sagt Jesus, soll unter Zeugen wird die Wahrheit erkannt, so eine Art in der Gemeinde, was eine großartige Aussage ist. Dass Jesus in der Gemeinde auch wirken will und die Wahrheit auch offenlegen will, in gewisser Weise. Und er sagt aber nicht nur das. Diese Wahrheit wird aufgedeckt und sie hat Konsequenzen weit über das Jetzt hinaus. Die Gemeinde hat die Autorität, die Person zu ermahnen. Und wenn er nicht hört, hat sie die Autorität, diese Person klarzumachen, dass sie auch nicht in das Reich kommt. Wer nicht Jesus folgen will, hat keinen Anteil mit ihm. Eine wunderbare, also nicht nur im Sinne von schöner, sondern auch wunderbar im Sinne von erschreckender Aufgabe und Autorität, die Jesus hier der Gemeinde gibt. Doch sie muss in Treue geübt werden. Es ist eines der Dinge, die Jesus seinen Apostel anvertraut. Also an dieser Stelle geht es, da erwähnt Jesus jetzt nicht das Bild des Schlüssels, aber der zweite Teil ist beinahe identisch. Auch wenn das Himmelreich erst später vollkommen offenbart wird, hat unser Gehorsam und unser gemeinschaftliches Leben in der Gemeinde, unser gemeinschaftliches Leben untereinander, unser Ermahnen, unser Trösten, unser Ermutigen, Konsequenzen weit über das Leben jetzt hinaus. Nach Jesu Willen geht die Gemeinde schon jetzt durch Prüfungen und sie soll sich heiligen. Und wir haben auch in den Stellen vor zwei Wochen beim Bau des Tempels, der Bau der Gemeinde, da sind immer wieder diese Worte. Ihr werdet erbaut zu einem Tempel und zwar einem heiligen Tempel. Das ist unsere Aufgabe. Ermahnung und Zurechtweisung, Trost und Ermutigung, die haben für uns Konsequenz. Es ist, also dieser Schlüssel auch, ist gleichzeitig auch ein Anvertrauen, dass den Dienst, den Jesus tut, was macht er denn? Es lehnt sich ja nicht zurück. Es ist auch ein Anvertrauen zu sagen, du tust den Dienst weiter. Du verkündigst auch den Dienst. Also das Wort Gottes weiter. Ich möchte zum Schluss noch einmal die Verse aus Epheser lesen. Ich denke, weil die das doch so wundervoll zusammenfassen und uns auch dazu ermutigen, diese Berufung zu erkennen und danach noch mehr zu streben. Ich weiß, dass wir schon viel Erkenntnis haben, Epheser 2, Vers 19 bis 21, da heißt es, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde oder ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird in ein heiliger, also dem Herrn geweihter Tempel. In einen heiligen, dem Herrn geweihten Tempel. Amen. Ich möchte noch mal kurz beten. Lass uns das so aufstehen. Herr, wir freuen uns daran, dass du uns segnest, Herr, und möchten auch erkennen, dass wir im Laufe der Jahre manchmal vergessen, welche Freude, welchen Segen wir empfangen haben, Herr. Ich möchte dir Danke sagen, deshalb, dass du mir das auch aufs Neue durch den Text deutlich machst, dass du an mich denkst, dass du wirkst, Vater, auch in mir. Danke dir, dass du auch an meinen Brüdern, meinen Schwestern gewirkt hast, dass auch sie dich erkennen durften. Und du rufst uns auch dazu auf, dass wir gern das Zeugnis teilen, dass wir glauben sollen, dass du noch viel retten möchtest, dass wir dein Wort mit Freuden weitergeben sollen, dass wir ein Zeugnis jederzeit abgeben sollen. Du rufst uns dazu auf, dass wir auch uns heiligen sollen, Herr. Für dich, dir gefällig eben, Herr. Bitte hilf uns dabei, segne uns, Herr, und stärke uns als Gemeinschaft, Herr. Amen.
Amen. Amen.